Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Jan.
Beruf?
Marketingmanager von Brompton.
Heimatort?
Köln.
Falten oder Klappen?
Muss ich Falten sagen.
London oder Kent?
London.
King oder Queen?
Ich habe überlegt, ich glaube, dann entscheide ich mich gegen beide.
Wie vernichten. Klima-Turnaround. Klappt oder da klemmt es gewaltig?
Da klemmt es natürlich noch gewaltig.
Jan, welches Rad hast du in der letzten Zeit wohin genommen?
Ja, Brompton natürlich viel mit unterwegs gewesen. Und wenn ich Business, aber auch freizeittechnisch reise mit der Bahn, dann nehme ich eigentlich das Brompton mit. Und das habe ich tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig mitgenommen nach München, weil ich meine letzte Reise mit dem Brompton im Zug mit der Deutschen Bahn. Hat geklappt, tatsächlich, ohne Verzögerung.
Sehr schön, über die Bahn sprechen wir noch. Ja. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ihr habt am 7. Dezember, ich glaube so um den Nikolaus rum, das 1 millionste Brompton in eurem Werk in London produziert. Warst du vor Ort?
Ich war leider nicht da, nee. Aber wir haben natürlich Live-Footage direkt aus der Factory bekommen. Das war ganz
Produktions-Footage.
Aufregend. Ja.
Ja, bleib mal vielleicht gleich mal in London bei der Produktionsstätte, weil das ja schon was Besonderes ist. Ihr assembelt da ja nicht nur. Wie werden die Räder dort produziert? Was genau wird in London gemacht?
Ja, also wir löten, also heißt das tatsächlich hart löten, der Vorgang, unsere Rahmen und auch unsere Räder selber. Räder werden gebaut, die Reifen werden gebaut, also alles eigentlich außer Schaltungen, Komponenten, die für Brompton auch selber hergestellt werden, die dann aus Asien kommen, machen wir noch selber und bauen die Räder dann eben auch zusammen und shippen die auch von da in die ganze Welt. Also alle Räder, die auf der Welt von uns unterwegs sind, die werden von uns gebaut, zusammengebaut, in die Kiste gepackt und dann in die ganze Welt verteilt.
Mhm. Welche Unternehmensform ist Brompton? Ist es noch familiengeführt? Oder?
Ja, wir haben einige Shareholder, ganz wenige. Aber das Interessante bei uns ist eigentlich, dass selbst unser CEO und auch frühere Mitstreiter, die schon seit Stunde 1 dabei sind, nach wie vor Shareholder sind. Also ein kleiner Kreis an 12 Leuten aktuell noch, die Teile der Firma haben und auch selbst mit im Business stecken und auch bei Verlusten natürlich drunter leiden. Das ist immer ganz interessant. Und da weist auch natürlich in aller Regelmäßigkeit unser CEO darauf hin, dass er selber
dass
mit drin steckt.
Dass er selber mit drin steckt. Sofa.
Ja, also wir sind jetzt, wir gehören zu einem riesigen Konsortium, großen Firma, wir sind noch eigenständig.
Also kein Axel, kein Pon.
Genau, alles noch made in UK, London und wir sind
okay, ich habe irgendwo gelesen, dass sogar die Belegschaft Anteile besitzt.
Ja genau, das sind ein paar lang verdiente Mitarbeiter, die auch schon ein bisschen länger dabei sind, die auch Shares halten. Also, aber das hält sich alles so im eigenen kleinen Kreis.
Okay, also du bist kein Shareholder.
Ich bin noch kein Shareholder, nee.
Noch nicht.
Wer weiß.
Also ich meine, im Vergleich zu den Großen wie jetzt Track oder Specialized, das ist die sind jetzt auch Mitte der 70er Jahre entstanden, so wie ihr. Die belächeln das natürlich so, hey, das 1 millionste Rad, die machen wahrscheinlich das Doppelte im Jahr. Aber ihr seid natürlich auch ein anderes Unternehmen und im Grunde, ihr habt nur ein Produkt, das Brompton.
Genau, wir haben nur ein Produkt, das natürlich in verschiedenen Ausführungen verfügbar ist. Da geht es vorrangig um Material und so weiter. Man muss sich, glaube ich, dann so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, ne? Dass wir vor 3-4 Jahren im Jahr 50.000 Bikes gebaut haben und mittlerweile 100.000 bauen. Also der Entwicklungssprung und der
Output heißt, bis vor aus unserer Factory. Jahren, kannst du das präzisieren? Ja. Ist es die Corona-Welle gewesen?
Die haben wir natürlich voll
also
mitgenommen.
Die positive Corona-Welle?
Ja, genau. Muss man ja mal sagen. Klar, jeder, der in der Bike-Industrie arbeitet, hat natürlich diesen riesen Boom in diesen 2 Jahren erlebt, der sich jetzt so langsam wieder so ein bisschen in leichten Kater abflaut bei vielen. Den haben wir in irgendeiner Form natürlich auch gespürt. Wir haben aber auf der anderen Seite auch uns als Unternehmen umgestellt, neben diesem eben erwähnten einen Modell uns ein bisschen erweitert, wirklich auch an die Modelle nochmal rangegangen, Portfolio erweitert und werden das auch in den nächsten Jahren tun. haben ein großes Marketing-Team aufgebaut. Also ich kann dir gar nicht genau die Zahl der Mitarbeiter nennen, die noch vor 5, 6 Jahren bei uns im Unternehmen waren, die war aber also viel deutlich geringer. Also wir haben mittlerweile knapp 800 Mitarbeiter, das Marketing-Team riesig aufgebaut, also auch den Versuch unternommen in Ländern, wo wir vorher zwar präsent waren, dazu gehört eben auch Deutschland, wieder eine eigene Präsenz aufzubauen. Also in Deutschland haben wir die Distribution wieder selber übernommen vor 2 Jahren, um eben auch natürlich mehr Leute mit dem Produkt bekannt zu machen, Marketing zu investieren, das heißt, da zu erscheinen, wo wir vorher vielleicht noch gar nicht so gewesen sind. Und das hat alles in allem natürlich auch mit dieser eben angesprochenen Corona-Welle dazu geführt, dass wir unseren Outcome oder die Produktion von Fahrrädern innerhalb von 3, 4 Jahren verdoppelt haben und das in den nächsten 5 Jahren auch noch planen, nochmal zu tun. Also bis 2027 wollen wir, jetzt haben wir 100.000 Räder im Jahr, 200.000 Räder bauen. Und das ist ja schon ein enormer Sprung. Und deswegen zu diesen eben erwähnten Lachen über die 1 Million kann ich wohl verstehen. Specialized Track, das sind andere Sphären, in denen wir uns da bewegen.
Haben aber auch ein paar Modelle mehr. Vielleicht gehen wir nochmal zum Portfolio zurück. Magst du mal erklären, was zu dem, also Portfolio und Erweiterung, was da dazugehört und wie das Ganze jetzt da gewachsen ist in den letzten Jahren?
Ja, also 75, eben schon erwähnt, wurde die Firma gegründet, die dieses klassische Vollstahl, Klapprad, Faltrad, wie auch immer man es nennen mag.
Du musst jetzt schon erzählen, wie sie gegründet wurde. Also das ist schon eine gute Geschichte. Jede Gründergeschichte ist irgendwo immer so ein Reiz, aber das ist jetzt natürlich, die wir jetzt alle so ein bisschen besessen sind von diesem Startup-Gedanken in der Garage, in der Gartenlaube. Ich glaube, da war es nicht das Kinderzimmer, aber doch die Wohnung selbst, oder?
Ja, die Wohnung. Und das Interessante ist ja, dass unser Gründer Andrew Ritchie heute noch in dieser Wohnung wohnt.
Tut er tatsächlich.
Ja, und mit Blick auf die Brompton Oratory, also eine Kirche, die in Blickweite seiner Wohnung damals war. Und deswegen ist auch dieser Name entstanden. Jetzt fragst du mich was, ne?
Auf jeden Fall in London.
London,
genau. Dann müssen wir davon ausgehen, dass es sich lohnt, noch in dieser Wohnung zu wohnen, weil in London die Preise das Millionenfachste.
Nee, das lohnt sich, glaube ich, auch nach wie vor für ihn. Er ist auch ein sparsamer Mensch, das merkt man auch, glaube ich, so. Der ist ja auch noch präsent in der Firma, also nicht mehr als CEO, wie er früher präsent war, sondern eher als Shareholder und Berater und taucht auch ab und zu mal auf mit seinem sandfarbenen P-Lenker Brompton, was sie da nach oben gebogene Lenker, den es gar nicht mehr gibt, in seinem Portfolio ist. Also
schade
ganz,
eigentlich, oder? So ein bisschen total, so ein Retro-Style-Fahrrad.
Naja, und er hat eben als junger Ingenieur sich gedacht, okay, ich lebe hier in London und ich fahre mit der Tube. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, hier besser durch die Stadt zu kommen als mit dem Auto. Und dann ist eben diese Idee mit diesem Klapprad, Faltrad entstanden, Folding Bike, das am Anfang noch ein bisschen umständlicher und industrieller aussah, möchte ich mal sagen. Ne? Also das ist schon ein schwergängiges Rad gewesen, aber der Faltmechanismus ist seit jeher der gleiche geblieben und seitdem haben wir eigentlich das Rad, wir sagen immer nur verbessert, weil einen Brompton erkennt man auf der Straße. Ne? Jeder, der einen Brompton kennt, weiß, okay, der gebogene Hauptrahmen nach oben, das muss ein Brompton sein, der Faltmechanismus ist ja gleich geblieben. Die einzelnen Teile und Komponenten sind natürlich über die Jahre irgendwie verfeinert und verbessert worden. Und dieses Original, ich sag mal, Vollstahlrahmen-Bike damals, nennt sich heute C-Line, ist nach wie vor verfügbar, ist auch nach wie vor unser bestverkauftes Rad. Und da sind eben Sachen dazugekommen in den letzten Jahren. Das gab es mal als Superlight, heißt jetzt P-Line mit einem neuen Hinterbau. Da haben wir Leichtbaukomponenten wie Titan mit eingebracht, damit das Rad leichter wird. Für viele Leute, die ein Faltrad mit sich herum transportieren, die wissen, was ist der entscheidende Faktor, dass es nicht zu schwer ist beim Heben. Das ist eben Titan gewesen. 2016 haben wir die E-Bike-Variante, also Electric, dazu genommen, das jetzt auch schon ein paar Jahre in Betrieb ist, dieses Jahr. Gut. Ja, jedes Jahr besser und irgendwo auch natürlich in Ländern wie Deutschland, wo der Anteil an E-Bikes natürlich enorm ist, im jährlichen Verkauf schon ein wichtiger Bestandteil unseres Sortiments.
Mhm. Wo liegt dann da das Gewicht?
Da sind wir bei, mit Batterie kommt ein bisschen auf das Modell an, P oder C-Line. C-Line ist dieser Klassiker, da sind wir mit Batterie bei ca. 17 Kilo, 17,5. Mhm. Also da sind wir ein bisschen, also bei knapp 15 mit der P-Line, aber Batterie und Rad lassen sich zum Glück separat voneinander transportieren. Das heißt, wenn man die Batterie über die Schulter, die lässt sich wie so eine Tasche tragen und in der anderen Hand das Rad hat, geht das schon gut.
Und das leichteste Bike da im Gegenstück dann dazu?
Das allerleichteste, was wir haben, ist die T-Line. Voll Titan, haben wir letztes Jahr auf den Markt gebracht. Wer das mal angehoben hat, ist bei 7,5 Kilo in der Eingang-Variante. Die gibt es auch nur in der Single-Speed-Eingang-Variante oder in der Viergang-Variante. Und wer die mal angehoben hat und jeder, der die bisher angehoben hat, der ist überrascht, dass ich vergleiche das immer mit, wenn so ein leerer Milchkarton auf dem Tisch steht und man denkt, da ist noch Milch drin. Man hebt den an und wundert sich. Oh Gott.
Zu schnell, man schleudert
zu schnell. Und das passiert den Leuten bei der T-Line auch mal ganz gerne. Deswegen das mal so im Vergleich, das ist die Hälfte des Gewichts einer.
Aber sonst die Reifengröße wahrscheinlich 16 Zoll durchgehend.
Genau.
Ist die Rahmenform immer die gleiche oder variiert
immer die gleiche? Auch? Wer genau hinguckt, wird bei der T-Line natürlich ein bisschen Unterschied sehen. Dadurch, dass wir Titan verwenden, muss das Oberrohr ein bisschen verstärkt werden, ein bisschen dicker gemacht werden, aber von der Geometrie des Rahmens immer gleich.
Okay, und dann wahrscheinlich noch Schaltung. Lenker habe ich gesehen, habt ihr drei unterschiedliche Modelle.
Genau, Low, Mid, High. Ja, das Praktische ist eigentlich, dass du durch den Lenker und die Sattelhöhe kann fast jede Körpergröße und bis Gewicht von 110 Kilo Gesamtgewicht okay, aber fast jede Körpergröße auf dem Fahrrad fahren. Also das ist, selbst kleine Personen haben eigentlich nie Probleme, weil man den Sattel relativ weit runterfahren kann, mit einem tiefen Lenker gut fahren kann. Das ist
Ist das auch ein Verkaufsargument, beziehungsweise bekommst du das mit draußen, dass die Leute sagen, boah, ich teile es auch in der Familie, also wir reichen das so ein bisschen durch?
Ja, schon. Definitiv. Das ist ja nicht nur innerhalb der Familie, ist ja schon Generationenfahrrad bei vielen. Also Leute haben das teilweise 30 Jahre in der Familie. Der Großvater erzählt den Schwank aus seiner Jugend, wie er in London war und dieses Fahrrad gekauft hat und jetzt an seinen Enkel oder Sohn übergibt. Also es ist schon, und das Praktische ist natürlich, jeder kann es fahren aus der Familie, ne? Das ist klar. Also.
So Enkel, jetzt zeige ich dir mal, wie man dieses Fahrrad faltet.
Ja, dieses, also ich muss gelesen, immer sagen.
Der Faltrekord liegt bei 5 bis oder 6 Sekunden, irgendwie sowas.
Ja, schon da drunter, glaube ich. Ne? Also da gibt es echt.
Völlig verrückt.
Naja, wenn man es einmal raus hat, dann geht das recht schnell.
Und das ohne, hast du dir schon mal einen Finger eingeklemmt? Das ist ja mal meine große Sorge.
Ich glaube, ich habe immer an der Pedale irgendwo einen Finger eingeklemmt. Passiert, kann passieren. Ne?
Aber du bist jetzt kein der die Challenge annimmt und sagt, hey, ich komme jetzt.
Ich nehme jede Challenge an, selbstverständlich. Aber nicht die 3,2. Oder ich weiß gar nicht, wo wir gerade liegen. Aber müsste ich tatsächlich mal messen. Aber ich würde mal behaupten, ich kann es gut unter 10 Sekunden auf jeden Fall mittlerweile. Irgendwann hat man es raus. Wenn man auf genug Events und so weiter gestanden ist und selbst natürlich auch viel damit unterwegs ist, dann hat man es raus, wie es läuft.
Ja, cool. Also noch, vielleicht noch mal zur Historie. Es hat ja nicht gleich so gezündet, das muss man dazu sagen. Ich glaube, in den 80er Jahren war der Richie noch als Landschaftsgärtner irgendwie tätig und hat immer so ein bisschen gesucht nach Investorengeldern, damit er das auch tatsächlich realisieren kann. Und es kam dann erst so Ende der 80er tatsächlich auf, dass das Brompton sich so durchgesetzt hat, beziehungsweise erstmal ausgeliefert wurde.
Ja.
Also es ist eine eher zögerliche Geschichte, die dann so ins Rollen kam über die Jahrzehnte, weil man denkt tatsächlich, ich dachte fast, es geht noch weiter zurück, weil es einfach so was Ikonisches ist. Ich habe es fast schon gesehen, so auf den Swinging London Straßen damals schon in den 60ern. Aber so alt ist es tatsächlich nicht, wobei die 70er schon auch alt sind. Da warst du wahrscheinlich noch nicht auf die
Welt. Wir sind schon wieder in den 20ern. Ne?
Das ja, eben.
Bewusst deswegen. Machen. Ne? Das schon, wir werden als Firma bald 50.
Ja,
das
ja, natürlich. Schon, und wie gesagt, Track und Specialized, das ist alles, das ist dann schon der gleiche Jahrgang. Oder das gleiche Jahrzehnt auf jeden Fall. Aber es lief eben nicht ganz so einfach. Und ich finde das eben ganz faszinierend, weil man diese Ikone so im Kopf hat und denkt, ach, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten und das läuft schon seit Ewigkeiten und wie schön und wie beständig. Und vielleicht gerade jetzt auch diese Anerkennung, dass es eben so ein zeitloses Produkt ist. Ja. Mhm. Also nicht nur wegen dem Wiedererkennungswert, sondern dass man inzwischen so aus Nachhaltigkeitsgründen ja auch immer denkt, das kommt jetzt nicht nächstes Jahr aus der Mode, so wie man es manchmal bei Mountainbikes hat mit Farben oder Komponenten oder sonstigen. Aber auf was wollte ich denn jetzt eigentlich raus? Ja, dass eben in den letzten Jahren das so angezogen hat. Ich habe nochmal nachgeschaut, im Jahr 2024 Angestellte.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und jetzt sind wir bei 800, ne? Das ist
Bin gespannt. Vielleicht gerade mal zu dem Wachstum. Der interessiert mich schon. Also ich weiß, du bist für den deutschsprachigen Raum zuständig. Aber weißt du, wo der Wachstum gerade besonders groß ist? Und sag jetzt nicht bei mir. Natürlich, seit ich an Bord bin.
Natürlich. Du meinst jetzt von den Märkten oder von vom Produkt?
Ja, von den Märkten. Das würde mich interessieren.
Ja, also klar, unser Kernmarkt ist UK auch nach wie vor. Da verkaufen wir am meisten Räder. Ich muss sagen, Deutschland ist natürlich einer der Kernmärkte, wo wir auch stark gewachsen sind. Also wir verdoppeln die Anzahl, die wir an Rädern seit in den letzten 4-5 Jahren verdoppelt haben, haben wir natürlich auch in Deutschland verdoppelt und streben auch dieses Wachstum gleich dem Company-Wachstum an, was ich eben erzählt habe. Wachstumsmärkte für uns sind natürlich auch der asiatische Raum. Also wir haben Länder wie Singapur, China, Indonesien, die eine ganz andere Community haben. Weniger dieser klassische Commuter, von dem wir in Europa immer ausgehen, dass Leute das wirklich in der Bahn nutzen als Reiserad und so weiter, um wenig Platz zu haben, sondern eher ein Lifestyle-Produkt, das man sich leistet.
Ach, okay.
Ganz andere Communities, auch so Sammler und Tuner und sowas. Also wenn man sich da auf Instagram ein bisschen umguckt in den ganzen Communities und auch mit den Kollegen natürlich aus den Märkten spricht, die sprechen mit ganz anderen Leuten, die viel auf Special Editions, auf diese ganze Tuning-Geschichten abgehen, die Special Editions ganz anders sehen, ja, also so als Collectors Item und so weiter. Und bei uns ist ja schon so der klassische europäische Commutermarkt, ne? Also hier Deutschland mit unserem, wir sind ein sehr starkes Pendlerland und da ist es die Story eine ganz andere, die wir erzählen. Und,
aber genau das hätte ich eben zum Beispiel von Japan. Ich dachte, das ist sicherlich ein Produkt schlechthin in Japan. Praktisch, handlich, kleine Wohnungen, viel gependelt. Also da pendelt ja wirklich jeder per Bahn. Habe aber allerdings auch noch nicht diese Bilder gesehen, wo man jemanden in die Tokioer U-Bahn presst.
Die denke ich auch immer, das wird schwierig, da noch einen Prompt mit reinzubekommen, obwohl wir klein sind.
Trotzdem, also davon bin ich eigentlich ausgegangen, asiatischer Raum. Und was ich natürlich auch super spannend finde, falls du da Bescheid weißt, Nordamerika. Ja. Tut sich da was? Echt?
Definitiv, ja, definitiv.
Ach, das hätte ich jetzt als schwarzes Loch irgendwie bezeichnet.
Nee, genau, das ist so der andere große Wachstumsmarkt, wobei wir natürlich erstmal von den großen Städten ausgehen. Wir gehen von New York aus. Wir fangen gerade so an, auch L.A. zu begreifen und da groß zu werden, obwohl es da eine große Szene gibt. New York sind wir mit einer eigenen Junction. Also Junction heißen immer unsere eigenen Stores auch vertreten.
Ja.
Wir haben ein ganzes Team da sitzen. Auch ein anderer Markt. Ne? Also zwischen New York und L.A. ist natürlich ein Riesenland einfach, wo die Leute ist jetzt nicht mal ein Klischee, eher auf dickere und größere Bereifung abgehen. Das ist schwierig, klar, das ist jetzt nicht so einfach für uns, aber in den Großstädten in den USA ist das Wachstumspotenzial und auch der Wachstum in den letzten Jahren auch groß gewesen. Und New York so als Schlachtschiff da in den USA auf jeden Fall an vorderster Front.
New York hätte ich auf jeden Fall auch gesehen. Ja. Natürlich auch, weil ich es jetzt gerade so auf die Landkarte der Fahrradfreundlichen, wenn man das so formulieren kann. Das ist jetzt schon sehr, sehr euphemistisch formuliert, aber langsam aber sicher.
Man kann sich häufig als Europäer so ganz gut mit New York als Großstadt oder kann sich das vorstellen, dass das da funktionieren könnte. Wobei ich dann immer sage, so, wer schon mal in L.A. gewesen ist oder in der Umgebung, kann sich das vielleicht ein bisschen schwerer vorstellen, dass man da mit so einem 16-Zoll Klapprad unterwegs ist. Ne? Also,
so weitläufig, so wirklich aufs Auto ausgerichtet. Also L.A. war für mich überhaupt nicht greifbar, als ich dort war.
Ja.
Highways ohne Ende und dann so zerstückelt. Hier mal Hollywood, da mal OC. Ich weiß gar nicht, ob das alles zusammengehört, aber ich war letztes Jahr in Phoenix. Und Phoenix ist die fünftgrößte Stadt der USA. Und da kannst du sowas auch total vergessen. Also flach wie eine Flunder, ausgebreitet. Das einzige Mittel, das da wirklich dich voranbringt, ist das Auto. Aber vielleicht auch noch Kanada.
Genau, Kanada sind wir auch natürlich vertreten. Kleinerer Markt für uns in Nordamerika, aber wird von unseren Kollegen auch aus New York abgebildet. Potenzial sicherlich da, aber wir fokussieren. Es ist natürlich, wir sind keine Riesenfirma, die jetzt da aber Millionen auf so einen Markt schmeißen kann. Ich glaube, da müssen wir schon behutsam vorgehen, aber das ist für uns ein wichtiger Markt und vor allen Dingen in den großen Städten. Und dann ist es schon, glaube ich, schwer genug, eine Stadt wie New York irgendwie zu begeistern und zu kriegen. Aber wir sind da auch auf dem richtigen Weg.
Ich glaube, ihr habt eine gute Basis mit dem Image der Ikone, auch für sowas wie New York. Ja. Aber mich interessiert es jetzt natürlich nicht vor euren Verkaufszahlen-Hintergrund, sondern vor dem Hintergrund, was tut sich in den urbanen Räumen weltweit? Wie greift man da auf sowas zurück?
New York ist, ich glaube, vielleicht mal so als ein Beispiel zu nennen. Wir haben in UK, vor allem in London, damit ja auch angefangen, während der Pandemie, aber auch davor, mit einer Organisation wie Possible zusammenzuarbeiten, die sich aktiv dafür einsetzen, dass sich Städte verändern. Das Ganze lief da unter einer Kampagne, die sich Campaign for Movement nannte und nennt. Und das haben wir eigentlich sehr stark in New York auch durchgesetzt mit meinem Kollegen, der da die Kampagne groß gefahren hat, auch mit lokalen Organisationen, den genannten Thought Leaders, also von Universitäten und verschiedenen Organisationen zusammengearbeitet hat. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den man auf der ganzen Welt in Großstädten, ne, wir alle kennen hier in Europa die Beispiele aus den skandinavischen Ländern, aber auch Paris, ja, sehr präsent für uns alle, wie sich da für den Verkehr eingesetzt wird, mit einer Bürgermeisterin in Paris, die da sehr aktiv und präsent ist. Aber genau das ist natürlich auch in einem Land wie den USA, speziell in einer Stadt wie New York, möglich. Es gibt da genug urbane Räume, die erobert wollen werden von Leuten, die mit dem Bike unterwegs sind. Die Stadt ist eng, die Stadt hat kleine Apartments. Jeder kennt diese schönen Beispiele von Leuten, wie sie in New York in den Apartments leben. Da sind wir eigentlich prädestiniert für. Ne? Und dann geht es eben darum, uns in die richtigen, in die richtigen Sphären zu heben. Und da sind wir, glaube ich, schon stark, weil wir ja nicht so die klassische Bike-Marke sind. Uns nimmt man auch gerne als Mobilitätslösung, als Add-on zu einem größeren Thema. Ja? Wir können da irgendwie zu beitragen. Und das ist schon. Das ist auf der ganzen Welt möglich.
Ja, und das finde ich auch super spannend vor dem Markenhintergrund, beziehungsweise wenn man die Fahrradbranche jetzt mal weiterfasst, wie man es tun sollte und eben auch integriert und reinholt in dieses Mobilitätskonzept. Ihr seid ja für mich so mit die multimodulare Idee schlechthin. Also dafür steht er ja eigentlich auch und jetzt weniger für diese sportlichen Fahrradmarken oder das Fahrrad an sich. Wenn ihr es euch selbst da einbettet, ich finde es jetzt auch recht interessant, dass ihr jetzt nicht so auf Meinungsbildner nur geht, sondern sagt, wir arbeiten mit Institutionen und Verbänden zusammen.
Ja.
Und das ist ja auch schon ein Schritt beziehungsweise ein Statement.
Ja, das ist sicherlich auch was aus einer Firma heraus wachsen muss und auch gewollt sein muss. Wir bei manchen Firmen, auch bei uns, haben wir natürlich einen sehr charismatischen CEO auch, der das vertritt bei uns intern. Er sagt so, okay, wir sind keine klassische Fahrradmarke. Er will uns auch gar nicht als Fahrradmarke sehen, sondern als Mobilitätslösung, als Teil der gesamten Lösung. Und dann ist der nächste Schritt natürlich zu sagen, wie bringen wir das in die Welt, ja, diese Message. Und ich glaube, das geht dann am Ende nur mit Partnern, die man noch außerhalb der engen Bike-Szene irgendwie findet. Sondern, ich meine, Deutsche Bahn ist jetzt ein Beispiel, in Deutschland eine große Firma, aber wenn ich jetzt in die USA New York nochmal erwähnen kann, dann ist Transportation Alternatives eine große Organisation, dann ist Possible in UK eine große Organisation und dann haben wir sicherlich auch schon die ersten Schritte in Deutschland gemacht, mit Organisationen zusammenzuarbeiten oder Kontakt herzustellen. Wir sind ein kleines Team hier, aber das ist das Ziel auch für die nächsten Jahre, ne? Klar.
Ja, also wurde auch dann so an dich rangetragen damals, als du den Job angeboten bekommen hast, also Marketingausrichtung ist jetzt hier durchaus auch zusammenarbeiten, Kooperationen suchen.
Ja, und
wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du da vor?
Ja, definitiv.
Wo schnupperst du da rein? Weil ich meine, im Grunde seid ihr eine, also wenn man jetzt mal auf Zukunft Fahrrad zum Beispiel schaut, ihr seid ein englisches Unternehmen. Weiß nicht, macht wahrscheinlich keinen Sinn, hier die Kooperation zu suchen, wenn ein kleines Team in Deutschland oder spricht man mit den Leuten, weil das wäre ja wirklich so euer Feld auch.
Also Zukunft Fahrrad ist nur einer von vielen Organisationen, mit denen wir natürlich sprechen. Nicht, dass wir da jetzt schon groß. Wir sind, wie gesagt, ein kleines Team und ich glaube, das ist was für uns für die Zukunft. Wir sind eine Deutschland GmbH, also wir haben schon die Fähigkeit, natürlich auch was zu bewegen und auch Budget darauf zu verwenden in Zukunft. Das würde ich auch überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube, Für uns ist es erstmal wichtig zu definieren, uns als Firma, und wenn jemand bei uns neu anfängt, zu sagen, okay, warum arbeite ich für die Firma? Bin ich hier nur, um Fahrräder zu verkaufen? Will ich nur Umsatz machen? Oder lebe ich irgendwie noch eine andere Idee? Und das steckt irgendwie in jedem von uns auch drin. Also selbst wenn man 30 Jahre in der Fahrradbranche gearbeitet hat, fängt man bei Brompton an und sagt, okay, ich arbeite jetzt nicht hier für einen reinen Fahrradhersteller, sondern für eine größere Idee, die wir alle irgendwie verkörpern. Und das geht natürlich einfacher in UK aktuell noch, weil wir da einfach bekannter, größer sind und auch schon mehr Möglichkeiten haben, mit größeren Organisationen zusammenzuarbeiten. Die Wege sind schon ein bisschen enger und weiter und kürzer vor allen Dingen auch. In Deutschland wachsen wir stark. Wir sind eines der wichtigen Länder in der Wachstumsstrategie für die nächsten Jahre. Und da werden wir natürlich auch zusehen, dass wir da noch viel aktiver und stärker in Kontakt mit Organisationen treten, als wir es bisher gemacht haben. Das ist alles auf dem Weg und ich glaube, da haben wir eine große Zukunft auch in Deutschland vor uns.
Ja, das glaube ich auch, das hoffe ich. Und ich habe ja, also wenn man jetzt mal Deutschland mit UK vergleicht, das ist jetzt ein willkommener Vergleich, weil normalerweise vergleichen wir uns dann immer mit Amsterdam, Kopenhagen, Utrecht oder wie auch immer und schneiden dabei nicht so gut ab. Aber im Vergleich zum UK, du kennst jetzt London ein bisschen, wie weit fortgeschritten ist denn da das Bewusstsein des Mobilitätswandels? Ist es besser geworden in den letzten Jahren? Also ich kenne es noch, sehr lebensgefährlich.
Ja, es ist nach wie vor super gefährlich. Also wer jemals in London Fahrrad gefahren ist, weiß, dass es kein Kinderspiel ist und er freut sich irgendwie immer darüber, in einer deutschen Großstadt ausgebaute Fahrradwege zu haben und irgendwie zumindest das Gefühl zu haben, man wird wahrgenommen. Also wenn ich da sehe, wie meine Kollegen, aber auch andere Leute in UK, vor allen Dingen London, sprechen wir jetzt über London, unterwegs sind auf dem Fahrrad mit Kameras und Vollausstattung, keine Ahnung was, das ist schon noch weit hinter dem, was wir hier in Deutschland bereits haben als Standard. Nicht zu sagen, dass das jetzt der Standard europaweit sein sollte, aber der Vergleich ist, da sind wir viel weiter, definitiv. Und das ist auch der
UK ist ziemlich hinten dran, das muss man schon sagen. Ja. Was das Urbane anbelangt, aber auch Straßenqualität generell, das macht gar nicht so viel Spaß. Trails sind super, speziell in Schottland.
Das ist was anderes, ne? Da sind wir noch nicht so viel unterwegs.
Für Sprache zu halten. Also ich habe eine Zeit lang in Schottland gelebt. Ich war vor ein paar Jahren wieder in Edinburgh. Und mir ist wieder aufgefallen, erstens, wie unfassbar wenige Fahrräder überhaupt sichtbar sind und Fahrrad gefahren wird. Es ist natürlich jetzt auch keine einfache Fahrradstadt. Es gibt sehr, sehr, sehr steile Abschnitte, wenn man in Newtown reinfährt. Also da ist wirklich, das sind so steile Stiche, Kopfsteinpflaster, total viel etc. Aber also da ist infrastrukturtechnisch überhaupt nichts da. Und das tut auch mal ganz gut, dann zurückzukommen und zu denken, guck mal, wir haben Fahrradwege, immerhin. Ja, man muss ja nicht nur mosern. Gibt es denn sowas wie Dienstrad im UK, weißt du das?
Ja, gibt's. Also wir haben ähnliches System auch. Nicht ganz so groß und beliebt auch wie bei uns. Aber Cycle Scheme ist ein Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, auch in UK. Also es ist ähnliches System. Ne? Also wird am Ende von deinem Portugal abgezogen, hat eine ähnliche Versteuerung, Vorteile, aber wird noch nicht so gelebt wie bei uns auch. Da sind wir schon.
Ja, kommen wir vielleicht auch mal zurück auf Deutschland, auf unsere Lande. Ja. Wie läuft es denn mit Dienstrad, Jobrad und Co. für euch in Deutschland? Also merkst du das bei den Zahlen? Ist das für dich wirklich ein Knackpunkt, wo du sagst, das ist für mich auch in der Zukunft das mit eines der spannendsten Felder?
Ist es definitiv. Also wenn ich mit unseren Händlern rede, dann merkt man schon, dass viel auch im höherpreisigen Segment, was jetzt E-Bikes angeht, häufig über Jobrad läuft. Und diesen, ich sage jetzt Jobrad, ich meine natürlich alle möglichen Anbieter, die da draußen sind. Wir arbeiten zum Beispiel in Deutschland ein bisschen enger mit Deutsche Dienstrad zusammen. Wir merken schon, wenn wir mit Händlern reden, dass die Eintrittsschwelle, ein teures Bike zu kaufen, natürlich extrem niedrig geworden ist in Deutschland und dass im E-Bike-Bereich tatsächlich auch oft die Grenzen ausgelotet werden. Wie hoch kann ich gehen? Ich habe jetzt hier von meinem Arbeitgeber 4.000 Euro zur Verfügung bekommen. Pack mal alles rein, was du hast. Das ist schon interessant. Vor allen Dingen ist es interessant natürlich zu sehen, dass Leute, die niemals auf die Idee gekommen wären, sich ein Brompton E-Bike zu kaufen, da auf einmal im Laden stehen bei unseren Händlern und sagen, was hast du? Ich habe es beim Freund gesehen, mach mir fertig. Ich bezahle dafür irgendwie eine Rate von 30, 40 Euro im Monat und bin happy. Das ist natürlich eine Entwicklung, die uns total hilft, in irgendeiner Form. Wir müssen natürlich sagen, dass bei uns auch immer noch viele Räder, ich sag mal, der Main Part, so die C-Lines, die kosten irgendwo zwischen 1,15. Das ist trotzdem noch ein Rad, was man sich auch mal so ohne Jobrad kauft. Ne? Also E-Bike ist natürlich so die Hausnummer bei vielen, wo sie sagen, okay, da greife ich auf dieses Angebot zurück. Aber es ist definitiv für viele Händler und für uns dadurch natürlich auch ein extrem wichtiges Tool geworden. Und darf man überhaupt nicht unterschätzen und ist ja auch gut, dass es so ist, dass es die Möglichkeit gibt für viele.
Ja, super, ja. Auf jeden Fall. Also ich sehe das auch in meinem Umkreis. Ich frage mich langsam, kauft noch jemand regulär Fahrräder?
Ja, vor allen Dingen natürlich, wenn man in einer Großstadt lebt, merkt man natürlich um sich herum die ganze Cargo-Bike-Geschichte, die natürlich extrem wächst. Ne? Ich denke immer, lebe ich hier in der Bubble, ich wohne jetzt in Köln, aber an jeder Ecke, überall und in seinem eigenen bekannten Freundeskreis hört man es ja auch. Ne? Leute, die noch zu Studienzeiten oder zu Ausbildungszeiten mit einem Klapprigen irgendwas rumgefahren sind, fahren hier auf einmal so 7000 Urban Error-Dinger durch die Gegend. Also das ist schon interessant, was das für eine Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Aber
ja, und hoffentlich mit abgeschafftem Auto.
Das ist genau, das ist das, das ist das andere. Ne? Die Frage, die ja dann häufig kommt, so wo stellst du das hin? Lustigerweise wird die Frage beim Auto nie gestellt.
Auf
wo
stellst du das hin? Von meinem ehemaligen Auto.
Wenn da nicht jemand anders parkt.
Ein paar Räder Platz. Ich habe letztens gesehen, ein Post, ich weiß gar nicht, ob das von Prompton selbst kam oder von dem Magazin, 42 Bromptons passen auf einen Parkplatz.
Ja. Das ist gut, ne? Ja, das ist eine gute, und das Bild dazu ist auch immer schön, also wer das mal googeln möchte, das findet man garantiert irgendwo. Ja, es gibt immer mal wieder, wird es abgedruckt und gezeigt. Das ist doch eine Aussage, oder? Wie viele Bromptons auf so einen Parkplatz passen. Also.
Und dann viel Spaß beim Suchen deines Bromptons in den 42 Bromptons. Ja, aber auch besser als jetzt zum Beispiel in München, wenn ich da zum Bahnhof fahre und versuche, mein Fahrrad abzustellen und danach wiederzufinden.
Ja.
It's a drama.
Ja, Münchner Hauptbahnhof ist ja auch eine andere Geschichte. Ne?
Es gibt viele Geschichten, aber lass uns nach UK blicken und mit Dankbarkeit zurück auf Deutschland. Eine ganz andere Frage. Habt ihr schon mal über Sharing- oder Leasing-Modelle nachgedacht, wie es jetzt zum Beispiel auch von Riese und Müller gemacht wird?
Wir haben in UK oder generell als Firma eine Unterfirma, die nennt sich Brompton Bike Hire. Das ist eine ganz interessante Teil unseres Geschäfts auch in irgendeiner Form ist. Das ermöglicht vor allen Dingen Leuten, die interessiert sind an Brompton oder an Faltrad, was auch immer, in UK vor allen Dingen aktuell noch, über einen Dock, also wie so eine Verleihstation, die stehen an vielen Bahnhöfen, an Endhaltestellen und so weiter, sich einen Brompton aus dem Automaten zu ziehen. Das läuft über App letztendlich. Ich öffne damit, wie das jeder kennt hier bei so einem, bei so einer Postbox oder so, öffne ich das über App, springt das Türchen auf und ich kann mir meinen Brompton ziehen.
Sensationell.
Dieses Modell.
Ich ziehe mir meinen
Brompton. Ja, dieses Modell. Ja, ist cool. Es funktioniert super gut, hat sich stark entwickelt. Jetzt müsste ich meinen Kollegen von Bike Hire mal fragen. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 60, 70 Docks. Jetzt will ich mich nicht vertun in ganz UK. Und die sind wirklich an schönen Punkten so, dass man immer eigentlich von der Bahn aussteigt, aussteigen kann und losradeln kann. Oder ich schnappe mir einen, steige in die Bahn ein und fahr raus aufs Land und benutze das da, was auch immer. Dieses Modell lässt sich natürlich übertragen und Deutsche Bahn, du hast ja ganz am Anfang angesprochen, das war tatsächlich die Idee, auch mit der Deutschen Bahn dieses Modell mal zu fahren und deswegen letztes Jahr auch der Pilot, mit dem wir mit der Deutschen Bahn gefahren haben, wo man dann in seinem Jahresticket im VVS, also in Stuttgart, einen Brompton dazu buchen konnte.
Wie lief das denn?
Das lief so, wie wir das erwartet haben, gut. Wir hatten anfangs Schwierigkeiten, weil Leute kein Jahresticket gekauft haben, weil das 9-Euro-Ticket ja kam, was ja erstmal eine super...
Ach ja, klar, natürlich.
Genau, das war eine interessante Entwicklung.
Konntet ihr das noch adaptieren?
Wir haben es nicht adaptiert dann. Tatsächlich, wir haben gewartet, bis das auslief im September, was gut war. Und dann sind quasi alle Räder, die wir hatten, das waren in dem Moment, glaube ich, 50 Stück, waren dann auch alle sofort weg. Also das war dementsprechend eine coole... Also ein schöner Pilot. Und die Deutsche Bahn hat auch direkt gesagt, super, die sind ja immer recht offen für solche Lösungen. Zumindest haben die viele Abteilungen, die auf sowas arbeiten und versuchen, auch Startups zu pushen. Wir sind jetzt kein Startup in dem Sinne, aber wir sind was Neues in dem Sinne für in deren Portfolio. Ja, ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr ein bisschen großflächiger anbieten können. Wir sind da auf jeden Fall gerade so in der Ideenfindung, wie man es ausbauen kann.
Du weißt, dass es ein 49-Euro-Ticket kommt.
Genau, das ist dementsprechend, dem sind wir uns hier jetzt bewusst. Das waren wir letztes Jahr nicht. Vor allem die Deutsche Bahn natürlich war das letztes Jahr auch noch nicht so klar, als wir begonnen hatten, dieses Projekt zu starten. Für nächstes Jahr sind wir uns dessen natürlich bewusst und würden das natürlich dann nicht mehr an Jahresticket, sondern an etwas anderes binden, aber das ist letztendlich dann auch die Entscheidung von der Deutschen Bahn, wie sie es machen. Wir haben die Möglichkeiten, das kann man, glaube ich, mal festhalten, sowas auch zu machen. Wir sehen das auch als absolut sinnvoll. Einerseits dafür Leute, die das natürlich nur teilweise nutzen wollen. Diese Sharing-Konzepte sind natürlich auch Bestandteil unseres Lebens geworden. Andererseits hilft das natürlich auch oft Leuten bei der Kaufentscheidung. Wir sehen natürlich auch die Zahlen, dass ein enormer Anteil derer, die sich ein Bike geliehen haben, am Ende auch ein Bike kaufen, weil sie einfach überzeugt davon sind. Und dass die Eintrittsschwelle in dieses, ich muss mir jetzt direkt hier für 2.000 Euro oder so ein Rad kaufen und dann ist es auch noch ein Klapprad und 16 Zoll bin ich ja noch nie gefahren. Genau, und all das, ne? Also so ein Verkaufsgespräch ist ja oft auch super, man kriegt schon viele Probleme gelöst, aber wenn man dann vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, zwischendurch zu testen oder für einen längeren Zeitraum ja auch erstmal auszuprobieren. Passt das in mein Leben? Ne? Bin ich derjenige, der morgens Faltrad zur Bahn fährt, das da zusammenfaltet und mich damit reinstellt? Oder bin ich es nicht?
Bleibe ich dabei zum Beispiel auch? Genau. Wie ist es denn mit Homeoffice? Ist es für euch jetzt eher, wo ihr sagt, okay, die Menschen bleiben zu Hause, oder ist es vielleicht so, das habe ich mir jetzt überlegt, dass wenn jemand zweimal die Woche nur pendelt, sagt, Mensch, da kann ich doch wirklich mit Bahn fahren und mein Auto daheim stehen lassen und vielleicht so einen Prompten anschaffen stattdessen.
Das Interessante ist, dass wir eigentlich in diesen zwei Corona-Jahren, wo viele auch von zu Hause gearbeitet haben, keinen Einbruch gesehen haben in den Verkaufszahlen. Dass wir eigentlich dann daraus schließen müssen, dass viele Leute sich dann doch ein Bike gekauft haben. Unabhängig von dem, ob sie es jetzt nur zum Pendeln nutzen oder vielleicht auch eher den Freizeitgedanken haben. Und das ist sicherlich auch was wir beobachten, jetzt mal weg von diesen Pendelgedanken. Wir sind natürlich ursprünglich ein Rad, das mal dazu entwickelt wurde, hey, ich muss in der Tube in London sitzen und habe nicht viel Platz. Der Freizeitgedanke ist natürlich extrem dazugekommen in den letzten Jahren, auch bei uns. Ne? Also sich ein Fahrrad vielleicht hinten in den Kofferraum zu stellen oder ins Wohnmobil oder in die Bahn, um damit am Wochenende rauszufahren, der ist natürlich auch groß geworden. Und da sind wir schon auch natürlich für viele eine super Lösung. Leute, die ein Wohnmobil haben oder die einen Caravan oder in irgendeiner Form was Ausgebautes haben und wissen, wie wenig Platz man da drin hat für sowas und sich vielleicht nicht das Rad hinten auf den Träger stellen wollen, die denken dann vielleicht mal so einen Brompton nach. Ne? Weil das ist schon eine Konsumentengruppe, die in den letzten Jahren extrem für uns dazugekommen ist. Die Leute, die einfach außerhalb ihrer Wohnung und Weg zur Arbeit ein Rad suchen, was in ihr Leben passt und in ihr Van, in ihren was auch immer.
Ja, interessant, weil ich glaube immer, man muss den Leuten auch so diese Idee, dieses Pflänzchen erstmal setzen in ihrem Kopf und dann wächst und dann vielleicht sieht man es eben auch bei anderen, aber dieses Bewusstsein schaffen, wie viel eigentlich möglich ist und für was man was verwenden kann und nicht immer nur in diesem Gewohnheitsding denken. Ich habe mir jetzt noch gedacht, bei diesem multimodularen Gedanken, wenn ihr euch gar nicht so sehr als Fahrradmarke, klassische Fahrradmarke definiert, sind dann E-Scooter Mitbewerber? Und weil ich sehe wirklich die Jugend, wenn ich so schaue, die sehe ich so selten auf irgendeinem Sharing-Rad unterwegs sein. Die schießen mit den Scootern in der Gegend rum. Und das ist jetzt die nächste Generation. Erreicht ihr die auch oder verliert ihr die an die E-Scooter-Anbieter?
Ja, kann man noch gar nicht so genau sagen. Ne? Also das sind Mitbewerber, klingt schon immer fast so, man steht in so einem krassen Wettbewerb mit E-Scooter. Wir sehen das natürlich, dass die in der gleichen Kategorie, genau, Mitbewerber, also wir spielen natürlich in irgendeiner Form in der gleichen Kategorie und sehen das natürlich, dass so eine nächste Generation viel auf E-Scootern unterwegs ist. Ich glaube auch wenn ich mir so die Daten angucke von den Nutzern von E-Scooter-Verleihern, sieht man ja auch schon, dass die Altersgruppe tendenziell sogar ein bisschen älter mittlerweile wird. Ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist auch der jüngeren Generation. Wir werden sicherlich keinen 15- bis 18-Jährigen jetzt ein Brompton E-Bike verkaufen für 3.500-4.000 Euro.
Das ist auch schwierig, gut so. Aber also ganz ehrlich.
Das ist auch gut so, dass sie das noch nicht fahren, aber der nächsten Generation, ich sag mal ab Studieren, Ausbildung aufwärts, um die 30 rum schon aufzeigen, was das für Vorteile hat. Und vielleicht nicht, wie du eben gesagt hast, in diesen klassischen Ansprache immer spielen. Und da geht es ja um neue Konsumentengruppe, da unseren besten Job zu machen, um da begreifen zu lassen, dass das eine gute Alternative zum E-Scooter ist. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich weiß es auch noch nicht, wie sich der E-Scooter im Leben von den jetzt 15-Jährigen in 10 bis 15 Jahren etabliert. Ja.
Flexibilität ist schon wichtig, aber ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, vielleicht ist es einfacher, die auf den Brompton zu bringen, als die alte Generation, ja, die noch so verhaftet ist oder so sehr hängt an ihren Autos, aus den Autos rauszubekommen.
Weil prinzipiell ist doch erstmal schön, dass die alle solche Lösungen nutzen, dass vielleicht auch in Großstädten gar nicht mehr so der Bedarf danach ist, ich will jetzt einen Führerschein machen und muss ein Auto oder ein Motorrad fahren oder keine Ahnung was, sondern dass auf solche Lösungen gesetzt wird. Ich glaube, da sind wir dann in diesem großen Mix ein Teil dessen und negativ würde ich das in keinem Fall sehen.
Was für Erwartungen hast du bezüglich des 49-Euro-Tickets?
Also erstmal finde ich das positiv, dass es überhaupt eine Lösung gab und dass es weitergeht und dass es vor allen Dingen für Leute weitergeht, die ja, da an ganz andere Orte kommen, an die sie vielleicht sonst gar nicht gekommen wären. 9 Euro wäre, glaube ich, besser gewesen. 0 Euro wäre noch besser gewesen. Aber gut, wer weiß, was bei der Bahn passiert wäre, wenn auf einmal jeder Bahn fahren dürfte, dann wäre der Wahnsinn. Ich glaube, dass das für uns natürlich ein Riesenvorteil auch wieder sein kann, dass man das kommunikativ natürlich auch wieder den Leuten, wie du gerade sagst, das Pflänzchen in den Kopf setzen muss, dass Teil des ganzen Mobilitätsmix natürlich auch ein Fahrrad sein kann. Und ich sehe das durchweg erstmal positiv, dass es da eine Lösung gab und eine Anschlusslösung. Ich hätte mir durchaus gewünscht, dass das, dass wir da wieder bei dem ähnlichen Preis landen wie vorher. Weil jetzt sind wir so irgendwo zwischen Monatsticket und dem ursprünglichen Preis. Und das ist schon eine kleine Hürde, ne? Aber erstmal sehe ich das positiv auch für uns.
Ja, also ich bin auch erstmal dankbar. Ich bin noch so die Generation, die kennt noch. Kennst du dieses Wochenendticket noch?
Ja, schöne klar, Wochenendticket. 5 Leute.
Das war auch mal unfassbar preisgünstig. Und zum Wochenende stand man am Gleis und hat gerufen: Wo darf ich mitfahren? Wer hat nur 2 Kinder? Ja. Ich will adoptiert werden für die Fahrt.
Ja.
Und es war wahnsinnig voll und ein bisschen chaotisch. Ja. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, irgendwann es wurde teurer und teurer und irgendwann wurde es auch, glaube ich, abgeschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie da genau der Verlauf war. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit der Entwicklung. Die Bahn ist sicherlich, ich meine, es wird ja auch in die Bahn investiert. Da liegen ja vielleicht auch gerade die Probleme, die wir aktuell haben. Das ist immer meine Hoffnung. Ich versuche immer, Dinge positiv zu sehen. Ich denke, wenn viele Störungen sind, bedeutet das möglicherweise, dass gerade an etwas gearbeitet wird. Und dann wird es besser.
Ja.
Ich bin nur kein geduldiger Mensch. Aber gut, es wird schon kommen. Aber ich sehe natürlich, also Brompton sehe ich da als einen der Player schlechthin. Also wird schon spannend. Ist kein Wunder, dass ihr so wächst. Aber jetzt haben wir, talking about Wachstum, müssen wir vielleicht auch über die Kosten sprechen, weil wir sehen jetzt gerade in der Branche, die Kostenexplosion innerhalb der Branche ist Wahnsinn. Also über Inflation brauchen wir überhaupt nicht reden, das erleben wir alle, aber natürlich auch in der Branche sehr stark von Lieferkettenproblematik bis hin zu eben gesteigerten Kosten. Gleichzeitig sind die Läden voll, die Lager sind voll. Wie spürt ihr das und was für Aussichten hast du da vielleicht auch jetzt so aus deiner persönlichen Erfahrung, Blick in die Branche, Blick auf euch?
Ja, klar haben wir da auch mit zu kämpfen gehabt und klar war es bei uns auch so, dass wir für Container und für Rohmaterialien auf einmal massive Preise, vor allen Dingen auch in Vorleistung gehen mussten für Dinge, die wir noch gar nicht wussten, dass wir die dann irgendwann mal bauen werden. Dadurch, dass wir dann doch viel bei uns umsetzen und bauen und zusammenschrauben, haben wir das ganz gut abfedern können. Das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren noch eine Herausforderung werden. Wir heben jetzt auch oder haben jetzt minimal die Preise erstmal angehoben, auch für unsere Bikes. Das ist alles noch im Rahmen, glaube ich. Aber am Ende kann man, glaube ich, von unserer Seite nur sagen, die flexibel zu bleiben und auch so den Grundsätzen, die wir aktuell in unserer Firma haben, das heißt die Produktion größtenteils bei uns zu lassen, ist schon für uns auf jeden Fall der richtige Weg aktuell. Das weiß ich nicht, wie das jetzt für die anderen aussieht. Da sind ja auch viele Hersteller in der Branche, die ganz woanders bauen und ganz andere Abhängigkeiten haben. Wir haben zum Glück natürlich Abhängigkeiten, aber weniger als andere Firmen und können, haben dann eher damit zu kämpfen mit einer britischen Regierung und so weiter. Das sind ja noch andere Faktoren, die uns in Europa auch noch fliehen. Aber
die gewählt wurde.
Genau, die gewählt wurde. Nein,
ja, ich kann mir vorstellen, dass der Brexit on top kam und die Ernüchterung ist,
das ist
jetzt sicherlich überall spürbar.
Ja. Also wir haben die Auswirkungen natürlich zu spüren und wir sehen auch natürlich, dass die Preise bei uns in irgendeiner Form steigen. Aktuell ist es noch so, dass auch wir von keinem Händler gehört haben, okay, das ist jetzt irgendwie außerhalb irgendeiner Range. Das ist, glaube ich, gerade so das natürliche Thema der Stunde. Wir würden es auch gern vermeiden, aber es ist nun mal aktuell einfach so, ne, dass wir es auch ein bisschen weitertragen müssen.
Ja, du, manch eine riesige Bike-Marke bittet bei ihren Lieferanten um Aufschub, Zahlungsaufschub.
Ja.
Und ihr ist jetzt immer noch, also ist tatsächlich eher eine Frage, baut in Kent ein riesiges neues Werk, beziehungsweise sogar eine neue Unternehmenszentrale. Mhm. Ist das alles noch so? Läuft das alles noch so? Oder wurde da ein bisschen aufgeschoben?
Der Plan existiert nach wie vor und alles läuft auch so nach Plan. Also wir sind ja noch in dem Status.
Was entsteht
also,
da?
Genau, da entsteht quasi eine neue Firmenzentrale in der Grafschaft Kent, heißt es dann, glaube ich. Der Vorteil an der, also Ashford ist der Standort, der Vorteil ist, dass es genau auf der Bahnlinie des Eurostar liegt, also zwischen Paris und London, hat auch eine Station tatsächlich zum Aussteigen, also mein Kollege aus Paris wird sich freuen, der kann theoretisch jetzt ins Office fahren, also in 5 Jahren, ne? Wir reden von 2027, das hat noch ein bisschen Zeit, bis das passiert, das heißt, wir sind gerade in der Phase, wo wir die Planungsunterlagen eingereicht haben, dann wird auf einem Gelände, das dann renaturiert wird, das ist der Plan, die neue Firmenzentrale entstehen, also auch mit Produktionsstätten.
Was heißt renaturiert? Ist da jetzt aktuell eine Mülldeponie, oder?
Ja, das ist ein so ein ursprüngliches Sumpfgebiet, also natürliches Gebiet, was dann renaturiert wird und wir stellen dann eben als Teil dessen unsere Firmenzentrale dahin. Ganz interessant, wir haben keine Parkplätze für Autos eingeplant, also man muss mit dem Fahrrad kommen. Zumindest wird erwartet, dass man mit dem Fahrrad kommt.
Vielleicht solltet ihr mit Google Schweiz sprechen, die haben in Zürich auch keine Parkplätze.
Ja. Ich bin ja immer so am Ende gespannt, wozu das wird, ne? Weil es gibt ja schon Leute auch, die dann doch mit dem Auto mal kommen wollen, wo die dann parken, aber ich glaube, das ist ein cooler Weg und wird dazu führen, dass viele Leute das vielleicht auch nochmal überdenken, wie sie zur Arbeit kommen. Das, was da entsteht, hat natürlich mit unseren Wachstumsplänen zu tun und ich habe erwähnt, wir produzieren aktuell circa 100.000 Räder im Jahr. Das soll in 5 Jahren bei 200.000 Rädern landen und die 800 Leute, die wir jetzt haben, sollen wachsen auf 1.500 Personen. Das Ganze sogar ausgelegt, dass da theoretisch mal 4.000 Personen arbeiten können. Also
Franzosen und Engländer.
Also wir sind, glaube ich, wir gehen unbeirrt diesen Weg weiter. Wir sehen auch die Wachstumskurve. Wir haben, wie eben gesagt, viele Räder verkauft, diese 100.000 Räder im Jahr. Die sind für uns erst der Anfang. Und ich glaube, vor allen Dingen, weil wir so ein Nischenprodukt sind, und das muss man noch ein Nischenprodukt sind, sind wir von diesem, ich sag mal, Rückgang der Umsätze und auch Absatzzahlen gar nicht so stark betroffen gewesen, weil die Leute sich trotzdem überlegt haben, okay, das ist eine Nische, ich will trotzdem ein Faltrad haben und will ich jetzt nur, reden wir jetzt nur über ein Citybike oder ein E-Bike oder was auch immer, wo es schon einfach viele da draußen gibt, sind wir für viele einfach auf ein Zweitrad, ein Drittrad, was auch immer, ne, dass man sich für einen gewissen Zweck anschafft. Und deswegen haben wir jetzt aktuell noch gar nicht so, also ich hoffe, das wird auch nicht so kommen, von diesem Down auf dem Markt irgendwie Spürung bekommen. Und ganz im Gegenteil glaube ich, dass viel zu wenige Leute überhaupt noch unser Produkt kennen. Ne? Also wenn ich, man kann ja meistens mal außerhalb der Fahrradbranche rumfahren, wer kennt Brompton. In Deutschland sind das noch relativ wenige. Also ich glaube, wenn einer von 10 sagt, jo, kenne ich, dann sind wir schon gut dabei.
Wobei der Wiedererkennungswert, glaube ich, relativ hoch ist. Wenn du auf das Faltrad zu sprechen bekommst, wenn du vielleicht ein Bild zeigst, dann ist schon so dieser Moment, glaube ich, da, wo man, okay, ja,
absolut.
Und dann ist es auch schnell passiert, dass, wenn man dann sagt, das ist eine englische Marke, dass dann jeder sagt, natürlich ist es eine englische Marke.
Natürlich ist es eine englische Marke. Ja, deshalb, also, aber trotzdem, ich meine, wenn wir über Bekanntheitswerte von anderen Marken sprechen, dann sind wir bei Brompton noch lange nicht da.
Ja.
Und ich glaube, bei vielen, bei Brompton ist für mich der typische Effekt, ich habe einmal drauf gesessen, ich habe einmal gesehen, wie es jemand gefaltet hat, ich habe es gesehen, auf einmal ist es bei mir voll im Kopf drin. Und wie viele Leute kennt man, die...
Also du hast es, glaube ich, mal vor mir gefaltet. Vor ein paar Monaten. Ich bin noch nie Brompton gefahren. Das war jetzt ein kleiner Hinweis, dass ich das unbedingt testen muss.
Nächstes Mal nachholen, ja.
Im März will ich nach Berlin. Wir haben jetzt auch, wir haben tatsächlich hier auch eine der Brompton-Läden, glaube ich, in München schlechthin. Munich's Finest ehemals.
Genau.
Die habe ich lange Zeit beobachtet. Die sind hier bei mir in meinem Kiez-Hood, wie man auch immer sagen möchte. In München haben wir leider nicht so schöne Begrifflichkeiten in meinem Viertel. Und die sind wahnsinnig gewachsen und die haben sich super toll aufgestellt. Der Paul und der Bas, ganz klein angefangen mit ihrem Laden, auf ja, spezielle, wertige Räder gesetzt. Und jetzt sind sie riesig und unter anderem eben auch euer Brompton
unser, Flagship-Store. Muss man dazu sagen, fast einziger Brompton-Händler in Deutschland, sage ich schon, in München. Was interessant ist, weil die natürlich diese mehrere Filialen haben und unter anderem ihre, also die Brompton Junction, also ein rein Brompton-Store in Haidhausen betreiben. Also schon, die sind echt gut gewachsen.
Ich habe sie früher wirklich ganz entspannt nebendran, Lollo Rosso, ein kleines Café. Da saßen wir noch beim Plauschen zusammen vor der Tür. Das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich, weil die, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden die in der Woche arbeiten und wie viele Angestellte sie inzwischen haben. Es ist unglaublich und das ist wirklich ein Zeugnis dafür. Nicht nur, dass sie es sehr, sehr gut machen, sondern auch, wie sich diese urbane Mobilität verändert hat in den Jahren. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr auch profitieren könntet. Hoffen wir mal auf eine schwache Rezession. 49-Euro-Ticket kombiniert mit einem Brompton macht einfach wahnsinnig viel Sinn und ist sehr attraktiv. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Was ist denn deine Vision, Mobilitätsvision für die Stadt in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Für mich geht viel um Gleichberechtigung, wo wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt sind. Also ich habe ja schon gesagt, ich wohne in Köln und ich merke schon, dass natürlich die Städte da viel für tun, dass wir eine fahrradgerechtere Stadt bekommen. Ich glaube, es geht viel darum zu sagen, okay, wir müssen akzeptieren, der Deutsche an sich wird wahrscheinlich so schnell nicht vom Auto wegkommen, zumindest die große Allgemeinheit nicht und viele nutzen es halt noch von A nach B zu kommen. Aber es geht darum, sichere und gerechtere Strecken für Fahrrad zu finden und zu bilden und zu bauen, dass ich mich sicher fühle, auch mit dem Fahrrad überall in der Stadt unterwegs zu sein. Und das ist eigentlich meine Vision für die Zukunft, dass ich sage, wir sind Teil des Ganzen natürlich und das kann man auch nutzen, um entspannt von hier, von A zum Bahnhof zu kommen, Punkt B, und damit in die Bahn zu sitzen. Und das wird für mich einfach die nächsten Jahre bestimmen, wie Verkehr in den Städten funktioniert. Also wir haben schöne Beispiele im Ruhrgebiet mit dem Ruhr-Schnellweg quasi oder Radschnellweg. Initiativen, die schon zeigen, man kann Städte miteinander verbinden und die fahrradgerecht machen. Aber das ist noch ein langer Weg zu gehen, vor allen Dingen so in Städten wie, ich muss jetzt Köln nochmal als Beispiel nehmen, weil ich dort wohne und das natürlich jeden Tag miterlebe. Das sind schöne Initiativen, so die Ringe mit einem kompletten Fahrradweg auszustatten. Aber sobald ich eine Straße reinbiege, nach rechts wird es schon wieder schwierig. Also darum wird es gehen. Und was ich eben angesprochen hatte mit der interessanten, also was auf dem Kopf passieren muss, ne, bei den Leuten. Wenn mich jemand fragt, okay, du willst ein Cargo-Bike kaufen, wo willst du das hinstellen? Also genau diese Frage stellt sich beim Auto einfach niemand. Ne? Und das muss sich halt ändern. Und das muss von allen Seiten passieren.
Ja. Das sehe ich auch so. Ich nenne es immer Raumraub der Autofahrer. Ich habe auch ein Auto, es steht in einer unfassbar teuren Tiefgarage. Und bei mir ist es, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, ich denke, also mein Leasingvertrag läuft Mitte des Jahres aus. Und ich denke tatsächlich über ein neues Sharing-Modell nach, das wir jetzt in München haben, namens Anymove, mit einem Flex-Abo, wo runtergezählt wird. Das heißt, du zahlst einen Grundbeitrag von 1200 Euro im Monat, bekommst aber pro Tag, wo du das Auto freistellst, 50 Euro zurück. Es gedeckelt dann bei 300 Euro und das ist für mich tatsächlich das erste Sharing-Modell, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ich fahre wirklich sehr viel. Allerdings nach draußen in die Bergwelt, an einsame Plätze und nicht in der Stadt. In der Stadt überhaupt gleich gar nicht. Ich weiß, es war für mich noch nie sinnvoll, in der Stadt zu fahren. Und ich gehe sehr viel zu Fuß und natürlich vor allem mit dem Fahrrad. Und diese Vorstellung, dass wir irgendwann mal Flotten vor der Haustür haben, die einfach immer in Bewegung sind und so viel weniger Autos und was wir mit diesem Platz machen können. Ich glaube, so ein bisschen Bewusstsein ist für die Leute gekommen, bei uns in München zumindest. Wir haben diese Schanigärten, das heißt vor Cafés und Restaurants im Sommer die zusätzlichen Plätze. Das ist wunderschön. Das ist wirklich toll. Und diese Lebensqualität, das ist schon etwas. Ich habe vor kurzem mit einem Freund, der in der Gastrobranche tief drin ist in München und viele Diskussionen auch führt mit Anwohnern. Und er sagt, das ist, ja, weil wir es vorhin hatten, vielleicht ist es schwieriger, die alte Generation von ihrem Auto wegzubekommen, als die jüngere vom E-Scooter auf dem Brompton. Das ist schon noch so dieses, ich hänge an meinem Auto, weil das ist mein Unabhängigkeitstool. Das ist mein Freiheitsding. Die können sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen, es jemals aufzugeben, auch wenn es 98% der Zeit steht. Wir werden sehen, Jan. Ich bin optimistisch.
Ich auch. Ich bleibe optimistisch. Und wir tragen zu diesem Ziel bei.
Und wenn nicht, fahren wir nach London, schauen, ob es noch schlechter geht genau. Und kommen wieder hochmotiviert
zurück. Viele Orte auf der Welt, wo das alles noch schlechter ist. Aber wir können auch über uns vor der Haustür arbeiten dran, ja.
Genau. Herr Jan, vielen lieben Dank für das Gespräch, für die spannenden Einblicke. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche mir, dass ich dieses Jahr mal mit dem Brompton unterwegs sein werde. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nehmt fleißig das Rad. Ciao.
Ciao.